Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Und wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Simon Berlin, hallo.
Hallo Simon, hier ist Holger.
Hallo Holger.
Ich rufe an wegen Hass im Netz.
Ui.
Ich muss ein bisschen ausholen. Die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali hatte nach dem Attentat auf diesen rechtsextremen US-Influencer Charlie Kirk eine entsprechende, eigentlich auch harmlose Moderation zum Thema gemacht, ist daraufhin mit einer Hasskampagne überzogen worden, die bis hin zur Morddrohung gereicht hatte. Daraufhin hat unter anderem die Moderatorin Ruth Moschner eine Online-Petition gestartet mit dem Titel Schluss mit anonymem Internethass. Du schreibst für die Süddeutsche Zeitung und noch viel wichtiger, das Social Media Watchblog, bist also prädestiniert, über dieses Thema zu reden. Hoffe ich zumindest.
Und das hoffe ich auch, ja.
Jetzt ist Dunja Hayali sehr prominent, sodass so eine Hasskampagne gegen sie selbst wiederum viel Aufmerksamkeit bekommt. Bleibt dieses Phänomen eigentlich auf Prominente beschränkt oder ist das größer?
Das Phänomen an sich ist natürlich viel größer. Also ich glaube, es gibt ja leider täglich solche Fälle, wo Menschen übel bedroht werden und sich dann aus dem Netz zurückziehen, verstummen, weil sie eingeschüchtert sind. Und ich fürchte eben, dass die Öffentlichkeit fast immer nur dann Notiz nimmt, wenn entweder eben sehr prominente Personen, sind meistens Frauen, muss man dazu sagen, in der Form bedroht, belästigt, beleidigt werden. Wenn sie sich dann strafrechtlich wehren, kommt ja auch teilweise vor. Zum Beispiel Renate Künast hat ja dann gegen die Täter geklagt und teilweise auch Erfolg gehabt. Oder wenn es zu so ganz tragischen Fällen kommt, wo sich dann die Betroffenen ja teilweise auch das Leben nehmen, eben weil sie so krass gemobbt oder bedroht werden.
Diese Petition fordert vier große Dinge: bessere, effizientere Strafverfolgung, bessere Ausstattung der Behörden, klarere Regeln für die Plattform und verpflichtende Identifikationsnachweise bei der Erstellung von Accounts in sozialen Medien. Würdest du die Petition unterschreiben?
Nee, das würde ich definitiv nicht. Und der problematische Punkt ist für mich der letzte, den du genannt hast. Also ich muss vielleicht eine Sache erstmal vorausschicken, weil mir das wirklich, wirklich wichtig ist. Ich stehe zu 100% uneingeschränkt hinter dem Anliegen dieser Petition. Ich finde das total wichtig. Ich finde es auch erstmal ehrenwert und sinnvoll, sowas zu starten, auf dieses immer noch unterbelichtete Thema aufmerksam zu machen. Ich will das gar nicht kleinreden und da 100%ige Solidarität und ich unterstütze das voll. Aber ich finde eben die konkreten Forderungen und die Formulierung problematisch. Ich weiß gar nicht, ob das allen, die da unterschreiben, so bewusst ist. Aber genau, so wie es da formuliert ist, würde ich nicht unterschreiben.
Was ist das Problem oder die Probleme?
Ja, also es gibt so zwei kleinere Probleme, aber die sind, glaube ich, eher Formulierungen in zwei der zuerst genannten Forderungen, wo es unter anderem heißt, dass Strafverfolgung ohne Hürden möglich sein muss. Da zucke ich so ein bisschen, weil ich finde es eigentlich gut, dass es Hürden für Strafverfolgung gibt, dass es halt bei bestimmten Sachen sowas wie einen richterlichen Vorbehalt gibt. Also das würde ich jetzt in der Form nicht mittragen, aber das wäre jetzt noch kein Grund, das nicht zu unterzeichnen. Und dann ein weiteres, kleineres Problem finde ich, dass ich Plattform auch nicht dazu verpflichten wollen würde, dass sie alle strafbaren Inhalte an Strafverfolgungsbehörden weiterleiten, sondern da finde ich eigentlich die aktuelle Rechtslage mit dem Digital Services Act der EU ganz sinnvoll, dass sie nur besonders schwere Straftaten weiterleiten. Ich glaube, das führte zu weit und überfordert auch Behörden.
Mit den Straftaten, also kleine Straftaten, meinst du zum Beispiel Beleidigungen, die sollten sie nicht weiterleiten oder wie meinst du das?
Ja, ich glaube, das überfordert sowohl die Strafverfolgungsbehörden und verlagert auch wieder zu viel Verantwortung auf Seite der privaten Plattformen. Und es gibt ja diesen genannten Digital Services Act, den DSA, der unter anderem die Strafverfolgung von strafbaren Inhalten im Netz erleichtern soll und den Plattformen eben relativ viele Pflichten auferlegt. Und der versucht so diesen Mittelweg zwischen Datenschutz und Opferschutz zu gehen. Und das finde ich eigentlich ganz sinnvoll, wie es da geregelt ist.
Jetzt dein größtes Problem.
Genau, das ist diese letzte Forderung, die da wörtlich heißt: Schluss mit Fake-Accounts, verpflichtender Identifikationsnachweis bei der Erstellung von Accounts in sozialen Medien. Ich bin nicht ganz sicher, wie der erste Teil gemeint ist, also ob Schluss mit Fake-Accounts automatisch heißt Klarnamenpflicht und man soll einfach gar nicht mehr pseudonym auftreten. treten dürfen. Das weiß ich nicht. Und jetzt selbst wenn man es quasi aus meiner Sicht wohlwollend interpretiert und sagt, Pseudonym-Accounts wären immer noch möglich, dann habe ich trotzdem noch ein großes Problem mit diesem zweiten Teil, nämlich dem verpflichtenden Identifikationsnachweis. Das wird leider seit, ja, ich glaube, man kann fast sagen, seit Jahrzehnten immer wieder gefordert, gerne mal von konservativen Hardliner und Sicherheitspolitikern, immer wieder nach, ja, auch Straftaten oder Amokläufen. Und ich halte das, ich habe das schon immer für eine falsche Forderung gehalten, ich halte es immer noch für eine falsche Forderung.
Aber wäre doch geil, wenn all die Hasstrolle sich sicher sein könnten, dass früher oder später der Staatsanwalt bei denen vor der Tür steht, oder nicht?
Ja, wäre tatsächlich in diesen Fällen super, aber, einige Abers. Okay. Zum einen glaube ich, dass in den allermeisten Fällen wirkungsvolle, ja, Durchsetzung von aktuellen Gesetzen nicht an einem Mangel an Daten scheitert, sondern entweder an überforderten und überlasteten Strafverfolgungsbehörden. Klammer auf, das ist schon deutlich besser geworden in den letzten Jahren. Da gab es auch in Deutschland sinnvolle Initiativen, aber sie sind immer noch nicht gut genug ausgestattet. Oder zweiter Grund, die Plattformen sind nicht kooperationsbereit. Looking at you, Twitter oder X oder Telegram, die rücken einfach keine Daten raus. Das sind Teile der Gründe, und dann kommen eben noch ein paar andere Sachen dazu, weshalb ich diese Forderung für problematisch halte. Zum einen kommt Pseudonymität und Anonymität im Netz auch und vor allem marginalisierten Gruppen zugute. Also irgendwie Whistleblower, Dissidenten, Oppositionelle, LGBTQ, also Menschen, die sich einfach aus Gründen pseudonym äußern wollen und auch unter keinen Umständen ihre Ausweise oder andere persönliche Dokumente irgendwo hinterlegen und hochladen möchten. Und ich bin mir sehr sicher, dass diese Forderung nach einem verpflichteten Identifikationsnachweis dann sogenannte Chilling Effects zur Folge hätte. Also die trauen sich dann gar nicht mehr, sich öffentlich zu äußern und sich an solchen Diskussionen zu beteiligen. Das halte ich echt für eine ausgesprochen schlechte Idee.
Also diese verpflichtenden Identifikationsnachweise bedeutet ja letztlich, dass es irgendwo eine Liste gibt, in der die Namen der User stehen. Und genau. Das wiederum ist letztendlich eine Klarnamenpflicht, auch wenn es nur eine implizite ist.
Es wäre zumindest eine, sagen wir, interne Klarnamenpflicht. Also quasi, man müsste seinen Klarnamen ja gegenüber dem Plattformbetreiber offenlegen. Auch wenn man, ich bin nicht ganz sicher, wie diese Formulierung Schluss mit Fake-Accounts gemeint ist, auch wenn man womöglich trotzdem noch nach außen hin mit Pseudonym auftreten könnte, aber es wäre ganz sicher irgendwo verknüpft, dieser Account gehört zu dieser Person, die irgendwo ihr offizielles Ausweisdokument hinterlegt hat.
Wie ließe sich sowas einrichten, ohne die Anonymität im Netz aufzugeben? Also, weil wie kann ich wissen, dass der Anbieter, der Plattformbetreiber, diese Liste nicht irgendwo veröffentlicht, weitergibt oder sonst was? Ließe sich sowas verhindern?
Naja, es gibt ja schon Versuche und Überlegungen, wie man sowas machen könnte. Also zum Beispiel wird derzeit ja sehr viel politisch über ein Mindestalter für soziale Medien diskutiert, also oder anders formuliert über ein Social-Media-Verbot für Jugendliche, was ja automatisch bedeutet, dass man irgendwo das Alter überprüfen muss, was im Prinzip einer Ausweispflicht nachkommt, weil das häufig Hand in Hand geht. Und auch da sind sich die meisten Menschen einig, dass es keine gute Idee wäre, das den Plattformen selbst zu überlassen. Also ich glaube, dass Meta und Google und genau andere Plattformbetreiber ohnehin schon genug über ihre Nutzerinnen und Nutzer wissen. Die müssen jetzt nicht auch noch Dutzende Millionen Personalausweise sammeln. Das heißt, da kämen dann Drittanbieter ins Spiel, die dann irgendwie versuchen würden, das DSGVO-konform abzuwickeln und wiederum vermutlich an die Plattformbetreiber nur hopp oder top, also quasi ist älter als oder sowas weiterzuleiten, jetzt im Fall der Altersverifikation. Aber zwei Probleme. Also zum einen zeigt leider die Erfahrung von 20, 30 Jahren Internet, dass große Datensammlungen von personenbezogenen und sensiblen Daten ein sehr beliebtes Ziel für Hacker oder für kriminelle Hacker sind. Ein Beispiel: Südkorea hat 2007 auch eine Ausweis- und Klarnamenpflicht erlassen, die dann 2012 vom dortigen Verfassungsgericht einstimmig kassiert wurde und als verfassungswidrig eingestuft wurde. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen meinten die RichterInnen, dass ja, dass die Grundrechtseingriffe den möglichen Nutzen um ein Vielfaches übersteigen und die bis zu diesem Zeitpunkt beobachteten Effekte viel zu klein gewesen seien. Also die quasi Menschen haben trotzdem noch weiter gehetzt online, auch unter Klarnamen. Und dann der zweite Grund war, dass kriminelle Hacker die Daten von 35 Millionen Menschen aus Südkorea erbeutet haben und auf dem Schwarzmarkt angeboten haben. Ja, hey, so. Und ich weiß nicht, warum man sich ganz sicher sein sollte, könnte, dass das nicht erneut passiert, wenn man anschaut, was im Netz alles so für Daten rumschwirren. Und das finde ich in dem Fall dann einfach nicht verhältnismäßig.
Du sagtest gerade beobachtbare Effekte. Also wir bilden uns ja gerne ein, dass so eine Identifizierbarkeit die Leute disziplinieren würde. Vermutlich, weil das bei uns einem tatsächlich auch so wäre. Aber ist das der Fall? Gibt es irgendwelche Daten? Gibt es irgendwelche Erkenntnisse?
Es gibt Daten und sie zeigen eben keine Effekte. Also zum Beispiel hat Twitter 2021 untersucht, wer die Spieler der englischen Fußballnationalmannschaft bei der, ich glaube, es war die Europameisterschaft 2020, ganz übel rassistisch beleidigt hat, eben auf Twitter. Turns out, 99% der Accounts, die Twitter damals gesperrt hat, das waren mehr als 1000, waren nicht anonym. Menschen haben das unter ihrem Klarnamen gemacht. Es gibt ähnliche Untersuchungen auch auf Facebook. Es gibt eine Studie der Uni Zürich, die 2016 das über einen längeren Zeitraum untersucht hat. Auch da kam raus, Menschen schreiben auch völlig schamlos unter ihrem echten Namen strafbare Hasskommentare ins Netz. Also das scheint Leute nicht abzuschrecken.
Ist ja auch nicht so, dass es nicht längst Gesetze gegen Mordaufrufe und irgendwie sowas gäbe. Du hast eben gesagt, einen Digital Services Act haben wir. Warum funktionieren die nicht oder nicht gut genug?
Also ich glaube, auf persönlicher, individueller Ebene hat man eben, wenn man so ins Netz reinschreibt, irgendwie immer noch ein anderes Gefühl, als wenn man bestimmte Dinge einer Person ins Gesicht sagt. Es gibt halt einfach schon einen enthemmenden Effekt. Und ich glaube, es beleidigt sich deutlich leichter, wenn man einfach nur irgendwas in die Tastatur hackt. Ich bekomme das nicht mehr täglich, aber durchaus wöchentlich, auch in Form von Leserbriefen, zum Beispiel der Süddeutschen Zeitung mit, wo ich teilweise doch in, ich sag mal, sehr forschem Ton angegangen werde. Und sobald ich antworte, wird es automatisch viel zivilisierter und netter, weil ich glaube, das ist jetzt meine Hypothese, die aber auch wirklich jetzt über mehr als ein Jahrzehnt sich immer wieder gezeigt hat, Menschen verstehen, ah ja, okay, das ist ja ein anderer Mensch. Ich kann ja nicht einfach nur so ins Internet reinkacken. So, da ist ja wirklich jemand, den ich angreife und teilweise entschuldigen sie sich auch. Oder ja, man sieht es ja auch zum Beispiel in irgendwie in Kommentarspalten von Online-Foren oder unter Artikeln, dass wenn so die ersten 5 Kommentare irgendwie schon sehr pöbelnd oder beleidigend sind, dann zieht es weitere Leute an, die dann so in dem Ton weiterschreiben. Wenn aber von Anfang an jemand so, also oder andere Leute das moderieren oder freundlicher kommentieren, dann prägt es auch das Diskussionsklima. Aber ich glaube, genau, es gibt halt häufig, wenn sich einmal irgendwo Trolle ansammeln, dann sieht man einfach so eine Art digitaler Enthemmung.
Identifizierbarkeit, sagst du, funktioniert nicht und ist auch darüber hinaus gefährlich. Diese Altersüberprüfung, wenn wir die einer dritten Instanz überlassen, meinetwegen dem Staat. Ich gehe zum Bürgeramt und sage, gib mir bitte mal eine ID, aus der einzig und allein hervorgeht, dass ich über 18 bin. Könnte sowas funktionieren? Könnte man sowas irgendwie so bauen, dass es funktioniert und ungefährlich ist?
Das setzt ja mal in der konkreten Diskussion jetzt über ein Mindestalter für soziale Medien voraus, dass man überhaupt das für eine gute Idee hielte, Klammer auf, was ich in der Form, glaube ich, nicht tue, aber das mal ausgeklammert. Also sagen wir mal, es wäre eine tolle Idee, Menschen unter 16 Jahren, ich weiß nicht, Facebook zu verbieten, Facebook wäre egal für so junge Menschen, Instagram zu verbieten, TikTok zu verbieten. Und wenn man dann quasi nur über die technische Umsetzbarkeit spricht, dann, klar, kann man sich, glaube ich, schon Systeme vorstellen, mit denen das zumindest datenschutzfreundlicher möglich wäre, als das zum Beispiel den Plattformen selbst zu überlassen. Aber jetzt zeigen ja auch Erfahrungen aus anderen Ländern, die sowas teilweise schon eingeführt haben oder einführen wollen. Also zum Beispiel Großbritannien, wo es noch nicht so lange her ist, oder Australien, die das schon vor längerem beschlossen haben, dieses Mindestalter, aber jetzt seit eben auch längerem an der Umsetzung scheitern, beziehungsweise wo noch gar nicht so genau klar ist, wie man es eigentlich umsetzen möchte, dass das durchaus mit Schwierigkeiten daherkommt, wie man das dann am Ende alles eigentlich überprüft und durchsetzt. Also ich bin da noch, bevor ich irgendwo ein System sehe in einem anderen Land, was sehr gut datenschutzfreundlich, datensparsam, reibungslos funktioniert, zähle ich eher zu den Skeptikern.
Okay, noch ein. Ich persönlich bin für ein Verbot algorithmischer Timelines, weil letztlich sind es doch genau diese Aufmerksamkeitsmechanismen, die solche Kampagnen überhaupt derart hochkochen lassen. Denkst du, sowas würde helfen?
Nein, das sage ich ganz ehrlich.
Auch nicht.
Ich okay. bin auch, ich bin nicht gegen ein Verbot algorithmischer Timelines. Ich halte Algorithmen an sich nicht für das entscheidende Problem. Tatsächlich gibt es auch zum Beispiel Facebook interne Studien, die mal ausprobiert haben, was wäre eigentlich, wenn man den Feed standardmäßig wieder auf die quasi umgekehrt chronologische Timeline-Sortierung zurückstellt. Dann stieg sogar der Anteil, also damals hat man sich vor allem so auf Verschwörungserzählungen und so unseriöse Quellen fokussiert, der stieg deutlich. Ich weiß nicht, ob man das so eins zu eins gleichsetzen kann, kein Algorithmus, weniger Hass, wo ich aber strikt dafür wäre, quasi Menschen und NutzerInnen mehr Einflussnahme auf die Art und Weise der Algorithmen zu ermöglichen. Also es gibt ja jetzt so ganz vorsichtige Ansätze, wie man dann quasi bestimmte Postings verbergen kann oder sagen, hiervon bitte mehr, hiervon bitte weniger. Aber das geht mir noch nicht weit genug. Also da finde ich dann so Ideen von Blue Sky oder anderen dezentralen Netzwerken deutlich interessanter, wo man wirklich aus ganz unterschiedlichen Algorithmen auswählen kann und sagen kann, so ich möchte bitte diese Sortierlogik oder diese und diese Gewichtungen haben. Und ja, das kann sein, dass es dann manche Menschen irgendwie überfordert oder auch gar nicht interessiert, aber ich fände sowohl überhaupt diese Möglichkeit zur Verfügung zu stellen echt sinnvoll und dann eben zweite Forderung von mir, viel mehr Transparenz. Also es ist ja einfach eine komplette Blackbox. Niemand weiß so genau, nach welcher Logik da wie gewichtet wird. Gerade Konzerne wie Meta ändern es auch ständig, vernichten dann damit teilweise Geschäftsmodelle von Medien ohne Vorwarnung. Und das halte ich für ein echtes Problem.
Du sagtest eben, das entscheidende Problem. Was ist denn eigentlich das entscheidende Problem am Hass im Netz?
Ich bezweifle, dass es das entscheidende Problem gibt, aber es gibt halt Vielzahl von Akteuren, die irgendwie alle dazu beitragen. Das sind natürlich zum einen erstmal die Menschen, die überhaupt glauben, dass sie im Netz andere Menschen hemmungslos beleidigen, bedrohen können. Dann gibt es die Plattformen, die.
Also Menschenverbot im Netz.
Ja, ich glaube, dann wäre das Netz sehr friedlich. Ein bisschen langweilig auch, aber das wäre eine radikale, aber definitiv effektive Maßnahme. Aber jetzt auch nicht unbedingt das Internet, was ich mir so vorstelle. Und dann gibt es natürlich die Plattformen, die meines Erachtens ihrer Verantwortung jetzt auch nicht in dem Maße gerecht werden, wie man das sich erhoffen könnte von so mächtigen, so einflussreichen Konzernen, die einfach die wichtigste Infrastruktur unserer Zeit kontrollieren. Aber da habe ich so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben. Mein Gott, die wollen halt Geld verdienen, fair enough. Und wenn man sich was anderes erwartet, dann muss man regulieren und nicht auf deren Ethik und Moral vertrauen. Die Hoffnung habe ich wirklich vor 10 Jahren aufgegeben. Und dann kommt, glaube ich, noch ein dritter Faktor dazu. Und das ist schon auch einfach so eine Art von gesellschaftlicher Verrohung. Und man muss ja, wenn man hasserfüllte Kommentare sehen oder hören will, jetzt gar nicht ins Internet gucken, sondern man kann sich fast schon Bundestagsreden anschauen. So, da gibt es ja durchaus Akteure im deutschen politischen Raum, die da massiv zu beitragen und zur kompletten Verrohung und Enthemmung des Diskurses beitragen. Und wenn man sowas sich mehr oder weniger täglich anhören kann oder in Schlagzeilen liest, dann führt das sicher nicht dazu, dass man sich selbst mäßigt. Und das ist, glaube ich, ein weiteres Beispiel dafür, dass Menschen sehr wohl unter Klarnamen in aller Öffentlichkeit hetzen und Hass verbreiten.
Ich nehme mit, die besten Mittel gegen Hass im Netz wären, die Plattformen stärker an die Kandare zu nehmen, die Behörden aufzurüsten, damit sie auch schneller, besser ermitteln können und bessere Bildung, vor allen Dingen Herzensbildung der Menschen, die am Internet teilnehmen, also aller Menschen. Wäre das die Lösung?
das finde ich so in der Summe ja schön zusammengefasst. Und ich glaube, ich meine, es gibt ja viele NGOs, die sich in der Richtung auch stark machen und einsetzen. Es gibt zum Beispiel NGOs wie HateAid, die da, glaube ich, wirklich gute, wichtige Arbeit machen. Das kann ich nur noch mal irgendwie unterstützen und hervorheben, wie relevant ich sowas halte, dass man genau deren Arbeit unterstützt, dass man auch tatsächlich Betroffene dafür sensibilisiert, dass sie eben nicht machtlos sind, dass man auch als Außenstehender, wenn man etwas mitbekommt, dass man Hasskommentare durchaus auch selbst melden kann.
Zivilcourage.
Genau, und so, man kann dazwischen gehen. Und ich weiß irgendwie aus eigener Erfahrung, wenn man gerade in der Mitte von so einem, ich mag das Wort Shitstorm eigentlich nicht so, aber quasi von so einer Hasskampagne steckt, dann hilft jeder aufmunternde Kommentar von links und rechts. Einfach nur mal kurz irgendwie mit einer Direktnachricht schreiben oder wenn man die Person besser kennt, irgendwie auf einem anderen Weg, kurz fragen so, hey, bist du okay? Ich sehe, das ist gerade unschön, aber irgendwie so halt durch, geht wieder weg. Und es geht auch meistens wieder weg. Und das kann schon sehr helfen. Also ich glaube, so, wir sind sowohl als Zuschauende als auch als Betroffene dem nicht völlig hilflos ausgeliefert.
Simon Berlin, vielen Dank.
Sehr gerne. Tschüss.
Dieser Podcast und ganz Übermedien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich und dafür gibt es sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.